Ja, wir machen jetzt einen großen Sprung vom Frühjahr, von der Birkenzeit in den Spätherbst zum Regwit, der gerade seine Blühperiode beendet. Es gibt wahrscheinlich kein anderes Pollenallergen, das in den Medien eine so hohe Präsenz hat wie der Regwit. Und Sie kennen es vielleicht auch selbst in vielen Boulevardzeitungen oder auch anderen Medien immer wieder etwas reißerisch aufgemachte Beiträge über den Regwit, über die Regwit-Pollenallergie, so als ob hier ein fürchterliches Gespenst über Österreich und den Rest der Welt hereinfällt. Tatsächlich ist Regwit ein sehr ernstzunehmendes Problem, das ist keine Frage, aber bisweilen gibt es leider in den Medien auch etwas unseriöse Übertreibungen. Das würde ich in so Journalen, wie wir hier sehen, nicht unbedingt übel nehmen, aber zu meinem Entsetzen habe ich auch in der aktuellen Ausgabe von Konsument jetzt im Oktober einen kleinen Hinweis auf die Regwit-Problematik gefunden, und hier findet sich folgende Aussage: Rund 10% aller Menschen in Österreich haben eine Regwit-Pollenallergie, und es ist ein so starkes Allergen, dass es sogar zum anaphylaktischen Schock führen kann. Ja, also das sind aus meiner Sicht schon etwas bedenkliche Formulierungen. Die 10% sind eine maßlose Überschätzung des Problems. Die Frage, was ist Regwit eigentlich? Regwit, auch bekannt unter dem Namen Traubenkraut oder Ambrosia, vom lateinischen Namen Ambrosia artemisifolia, ist ein Unkraut, das aus Nordamerika stammt. Es gehört in die Pflanzenfamilie der Asteraceen oder Kompositen. Da gehören zum Beispiel auch die Sonnenblume, die Gänseblümchen, der Löwenzahn, die Kamille dazu, also sehr bekannte Pflanzen. Und in den Vereinigten Staaten ist das eine seit langem, seit über 100 Jahren bekannter Auslöser von Pollinosen. Die Blühzeit ist, wie ich es schon gerade gesagt habe, im Spätsommer, Frühherbst, und ist ja neben dem Beifuß der wichtigste Auslöser einer Spätsommerpollinose. Die üblichen Geschichten sagen immer, Regwit wurde um 1900 herum mit Getreideladungen aus den Vereinigten Staaten nach Ungarn eingeschleppt und hat sich von dort ausgebreitet. Das mag vielleicht auch stimmen, aber interessant ist, dass die Dokumentation schon zeigt, dass schon zu Zeiten Mozarts Regwit in botanischen Gärten in Frankreich nachweisbar war, und im gesamten 19. Jahrhundert gab es sporadische Populationen in Kontinentaleuropa, ohne dass sich diese Pflanze wesentlich ausgebreitet hat. Es war eigentlich erst so ab den 1960er Jahren, dass aus dem pannonischen Raum, aus Ungarn vor allem, diese Pflanze sich massiv zuerst nach Südosten, dann auch immer mehr nach Westen expandiert hat. Und so ab 1990 sehen wir auch eine Ausbreitung über mehr oder weniger ganz Kontinentaleuropa. So schaut die Karte heute ungefähr aus. Da etwas grau schattiert ist, dort gibt es sporadische Regwit-Vorkommen. Sie sehen also, das ist schon gesamt Mitteleuropa, geht bis Südskandinavien, das sind aber nur vereinzelte Vorkommen. Dort, wo Sie die dunklen Punkte sehen, das sind die wirklichen Hotspots. Das ist vor allem hier von Ungarn ausgehend über Serbien, Rumänien bis in die Ukraine. Dahinter gibt es gewaltige Belastungen, und dann gibt es mehr im Westen so einige Hotspots in Norditalien oder in Frankreich im Rhontal. Also das ist die entsprechende Pollenbelastungskarte dazu, die das auch sehr schön abbildet hier, dieser Kern über Ungarn und Serbien und hier diese kleineren Hotspots in Italien und Frankreich. Aber Sie sehen, dass viele Teile Europas, Portugal zum Beispiel oder Dänemark oder Holland, eine sehr, sehr geringe Pollenbelastung haben. Ich komme darauf dann später noch einmal zurück. So schaut es aus, wenn das Regwit noch ganz klein ist, und so schaut dann eine erwachsene Pflanze aus, wenn Sie das vielleicht selber mal in freier Natur beobachten wollen. Ganz typisch sind diese rot gefärbten Stängel und dann eben diese langen, ehrenartigen, männlichen Blütenstände. Wenn man die ein bisschen genauer anschaut, dann sieht man hier eben diese einzelnen Körbchen, darum heißen die auch Korbblütler. Das ist sozusagen ein kleines Körbchen, wo viele Einzelblüten drinnen sitzen. Es gibt Berechnungen, die sagen, dass eine einzige Pflanze bis knapp 4 Milliarden Pollenkörner produzieren kann. Das ist eine ganz erhebliche Zahl. Samen produziert die Pflanze bei weitem nicht so viel. Die weiblichen Blüten sitzen hier in diesen Blüten, in diesen Stängelachsen drinnen. Immer jeweils ein Samen, aber insgesamt kann eine Pflanze doch auch bis zu 3000 Samen produzieren. Und das ist eine wichtige Sache. Diese Samen bleiben nämlich sehr lange vital in der Erde, im Boden vorhanden. Diese sogenannte Samenbank ist bis zu 40 Jahre aktiv und es gibt Untersuchungen, die zeigen, dass in infestierten Gebieten mehrere tausend Samen pro Quadratmeter Boden vorhanden sein können. Ich komme auf das dann später noch ganz kurz zu sprechen. Wo wächst das Ragweed? Typisch für Ragweed sind Böden, die keine geschlossene Vegetationsdecke haben, also gestörte offene Böden, wie zum Beispiel Straßenbankette, wie Sie das hier zum Beispiel sehen, andere Ruderalflächen, Industrieflächen, Brachen, aber auch Felder oder Feldraine, da ist das sehr, sehr häufig. Das ist zum Beispiel ein Bild auf der Donauinsel aufgenommen und da sehen Sie hier links unten diese kleinen, unscheinbaren, knapp 20 cm großen Pflanzen, das ist auch Ragweed. Da geht es ihm halt nicht besonders gut, da bleibt es klein, an guten Standorten wird es bis zu 2 Meter hoch. Ein großes Problem ist Ragweed eben aus diesem Grund auch in der Landwirtschaft. Also viele landwirtschaftliche Nutzflächen sind kontaminiert mit Ragweed und das führt zu gewaltigen Ernteeinbußen. Bis zu 50% der Ernte kann hier betroffen sein. Hier zum Beispiel diese Ragweed-Infestationen in Maisfeldern, aber auch Sonnenblumenfelder oder Kürbisfelder sind ein großes Problembereich. Die Frage, warum breitet sich Ragweed eigentlich jetzt aus? Und da sind wir natürlich bei einem ganz modernen, aktuellen Thema der Klimaerwärmung. Tatsächlich ist es so, dass die Klimaerwärmung die Ausbreitung von Ragweed nach Norden begünstigt, auch in höhere Regionen wird es aufsteigen, sonst ist es bei 500 Meter Schluss, aber es kann aus diesem Grund auch wahrscheinlich in inneralpine Lagen in Österreich weiter vordringen. Das Gute daran ist vielleicht, dass durch diese Trockenheit, die dadurch entsteht, Ragweed in manchen Gebieten, wie zum Beispiel der Ukraine, auch wieder aussterben wird. Das ist, wird man abwarten. Es gibt jedenfalls eine ganze Reihe von solchen Simulationsmodellen und manche sprechen davon, dass wir in Mitteleuropa mit einer vierfach höheren Pollenbelastung zu rechnen haben und auch mit einer Verdoppelung der Sensibilisierungsprävalenzen. Aber die Klimaerwärmung ist nicht der einzige Grund für die Ausbreitung von Ragweed. Wir haben da schon auch teilweise selber ein bisschen Schuld. Was nachgewiesen ist, und zwar schon sehr, sehr lange bekannt ist, wir schleppen uns das Ragweed mit Vogelfutter ein, ja, oder mit anderen Samenmischungen. Seit 2012 gibt es da auch eine Richtlinie dafür, wie viel Ragweed-Samen in einem Kilo Vogelfutter zum Beispiel als Verunreinigung dabei sein dürfen. Das ist aber wahrscheinlich nicht die Ursache für diese großflächige Ausbreitung, weil das meistens nur sehr kurzlebige Populationen sind, die da entstehen. Aber was ein ganz wichtiger Faktor ist, einfach der Ferntransport von Erde, die mit Ragweed-Samen kontaminiert ist. Und da komme ich eben zurück auf diese Samenbank, die ich vorher erwähnt habe. Hier kann plötzlich Ragweed über große Distanzen verbreitet werden. Und ein anderer ganz wichtiger Faktor dabei sind Mähmaschinen oder landwirtschaftliche Geräte. Man weiß also, dass Mähdrescher oder so Erntemaschinen, da können oft tausende Ragweed-Samen drinnen sein, die dann auf das nächste Feld verschleppt werden. Und ganz wichtig sind auch die Mähmaschinen, mit denen man die Straßenbankette säubert, denn in diesen Mähvorhängen, da verhängen sich die Samen und so werden sozusagen entlang der Straßen die Ragweed-Bestände ausgeweitet. Das hat auch die niederösterreichische Landesregierung schon vor vielen, vielen Jahren realisiert. Da gibt es zum Beispiel hier Aufzeichnungen, wie sich Ragweed entlang der Hauptstraßen sozusagen immer weiter ausdehnt. Und je nachdem, in welche Richtung hier gemäht wird, kann man das auch verfolgen, in welche Richtung sich das Ragweed ausbreitet. Man hat viel gelernt aus diesen Untersuchungen, wann man Ragweed mähen muss, wie oft man es mähen muss. Aber es ist de facto in der Praxis ein schwieriges Problem, das auch real dann umzusetzen. Wenn Sie selber sich auf die Suche nach Ragweed machen wollen oder zufällig einmal eins finden, es gibt seit kurzem eine sehr interessante App, beziehungsweise können Sie diese Webpage auch am Computer aufrufen, der Ragweed Finder. Ist eine Software, hier können Sie selbst eingeben, wenn Sie irgendwo Ragweed finden, dann können Sie genau den Standort fixieren, Sie haben eine Hilfeanleitung dort, wie das Ragweed ausschaut, Sie sollten dann zumindest ein Foto von dieser Pflanze aufladen und dann wird von den Experten überprüft, ob das wirklich ein Ragweed-Fund ist. Also 2019 heißt es jetzt, 1628 Ragweed-Funde wurden gemeldet und fast 1500 davon auch verifiziert. So bekommt man jetzt einen besseren Überblick, wo Ragweed tatsächlich vorkommt. Auch wenn Sie sich dafür interessieren, wie man Ragweed im öffentlichen und auch im privaten Bereich sinnvoll bekämpft. Hier gibt es auch ein ganz interessantes aktuelles Handbuch vom Land Burgenland herausgegeben, das Sie sich hier auch kostenlos aus dem Internet unter der links oben angegebenen Adresse runterladen können. Gehen wir jetzt aber zum medizinischen Teil, ist die Frage, nehmen die Ragwitz-Pollenallergien wirklich so zu oder sind sie wirklich so wichtig, wie das oft kolportiert wird? Und wir sind da schon vor knapp 10 Jahren von der niederösterreichischen Landesregierung eingeladen worden, dieser Frage nachzugehen und haben hier so ein gemeinsames Projekt gestartet und unsere eigenen Allergietestdaten retrospektiv ausgewertet. Und was wir gesehen haben ist, dass es tatsächlich, wenn man das auf Hauttestreaktionen basiert, dass zwischen 1997 und 2009 die Prävalenz der Ragwitz-Sensibilisierung sich fast verdoppelt hat, von 8,5% auf 17,5%, was jetzt nicht unbedingt sehr viel heißen muss, weil wenn Sie sich hier die Kurven anschauen, Sie sehen auch bei anderen Allergenen gibt es hier bisweilen Änderungen und Anstiege, was einerseits jetzt da eine tatsächliche Erhöhung der Prävalenz sein kann, aber möglicherweise hängt es auch mit der Änderung der Teststoffe zusammen, dass die vielleicht qualitativ besser geworden sind, dann sehen Sie ja auch eine gewisse Änderung. Was ganz interessant war in dieser Studie, dass wir hier sehr große geografische Unterschiede sehen. Sie sehen also hier die Teile Österreichs, die tatsächlich eine hohe Ragwitz-Belastung haben. Das ist eben im Wesentlichen das Burgenland oder das östliche Niederösterreich. Hier haben Sie deutlich höhere Prävalenzraten, während in den eher schon inneralpinen Bereichen, wie hier das Semmering-Wechselgebiet oder das Waldviertel, hier die Prävalenzraten wesentlich geringer sind. Insgesamt ist es aber so, dass bei diesem Kollektiv, das wir untersucht haben, das sind doch fast 14.000 Allergiker, Ragwitz eine eher noch trotzdem bescheidene Rolle einspielt. Dieses Diagramm haben Sie anders eingefärbt heute schon mal gesehen, aber Gräser, Birke, Beifuß, Esche und auch Hausstabmilben oder die Haustiere haben immer noch einen bei weitem größeren Stellenwert bei uns. Wie schaut es in Gesamteuropa aus? Hier gibt es eigentlich erstaunlich wenig Daten dazu und die wenigen, die es gibt, sind meines Erachtens einfach schlechte Daten. Das ist eine relativ aktuelle Multicenter-Studie, die von der Europäischen Akademie für Allergie und klinische Immunologie initiiert wurde, an über 2000 Probanden, wo, und Sie sehen hier die Ergebnisse der Ragwitz-Pollensensibilisierung, erwartungsgemäß mit 53% die Ungarn unangefochtene Spitzenreiter. Aber Österreich, obwohl das ein Wiener Zentrum war, das hier mitgewirkt hat, im absolut geschlagenen Feld mit 8,4%, auch Frankreich, das ein relevantes Ragwitz-Problem hat, mit 9%, aber andere Länder wie Dänemark, wie die Holländer oder die Portugiesen, die überhaupt keine Ragwitz-Belastung im Land haben, schneiden hier sehr viel höher ab. Also, da mag einerseits schon ein nicht sehr gutes Studienkonzept dahinter stecken, aber es gibt auch eine andere Erklärung für diese etwas absonderlichen Daten, nämlich nicht jeder positive Allergietest auf Ragwitz bedeutet, dass das auch eine echte, genuine Ragwitz-Sensibilisierung ist. Denn viele positive Testreaktionen, die man gerade in solchen epidemiologischen Untersuchungen sieht, sind lediglich Ausdruck von Kreuzreaktionen mit anderen Pollen, insbesondere mit Beifußpollen. Was ist der Beifuß? Kennen Sie alle? Vom Sehen her hat das jeder gesehen. Die wenigsten wissen, dass das der Beifuß ist. Eine hässliche Pflanze, die man auch oft auf so typischen Schotterflächen oder verwilderten Flächen sieht. Dieser Beifuß ist eben auch ein Korbblütler, ist nahe verwandt mit dem Ragwitz und hat eine ähnliche Blütezeit, etwas früher als der Ragwitz. Man bezeichnet ihn oft auch als den großen Bruder vom Ragwitz oder umgekehrt Ragwitz als den kleinen Bruder vom Beifuß. Und er ist eben partiell kreuzreaktiv mit Ragwitz. Tatsächlich, wenn wir uns anschauen, die Hauttestreaktionen, positive Allergietests auf Beifuß und Ragwitz, dann sehen wir, dass ein Drittel aller Beifußsensibilisierten auch gleichzeitig auf Rekwit positiv ist und umgekehrt mehr als zwei Drittel aller Rekwit-Positiven auch gleichzeitig auf Beifuß sensibilisiert sind. Also diese Assoziation ist sehr, sehr eng. Und der Grund dafür sind eben immunologische Kreuzreaktionen. Und jetzt muss ich Sie leider ganz kurz in die etwas komplexe Welt der molekularen Allergiediagnostik entführen. Sie brauchen sich das im Detail nicht merken, es geht nur darum, dass Sie das im Prinzip verstehen. Wir haben sozusagen zwei verschiedene Pflanzen. Man kennt die Hauptallergene in beiden Pflanzen und das sind völlig unterschiedliche. Das ist ein sogenanntes Defensin im Beifuß, das heißt ADV1, und eine Pectatlyase im Rekwit, die heißt AMBA1. Die werden auch bei der Indikationsstellung einer Immuntherapie auch als Markerallergene herangezogen. Aber es gibt auch gemeinsame Allergene, zum Beispiel eben Minoallergene wie die Profiline oder die Polkalzine, das sind so Panallergene, die finden Sie in allen Pollen, auch in den Birken und auch in den Gräsern. Und wenn ein Patient gegen solche Minoallergene sensibilisiert ist, dann reagiert er in den Allergietest sowieso mit allem. Ja? Und es wird noch komplexer, im Beifuß findet sich auch ein Allergen, das heißt ADV6, das ist dem AMBA1 ähnlich, hat ungefähr 60% Sequenzübereinstimmung und umgekehrt gibt es auch im Rekwit ein Allergen, das AMBA4, das ist dem ADV1 ähnlich. Und über diese Paare kann es jetzt eben zu Kreuzreaktionen kommen. Das ist ein Beispiel aus einer aktuellen Studie von uns, das sind 49 Beifußallergiker, die sind alle positiv auf das ADV1, das Markerallergen des Beifuß. Aber alle sind negativ auf das AMBA1. Wir haben also das typische Markerallergen vom Rekwit ist negativ. Wenn Sie sich aber die Korrelation zwischen Beifuß und Rekwit anschauen, dann haben Sie eine wunderbare Korrelation. Das heißt, die sind alle auch auf Rekwit Gesamtextrakte positiv. Viele positive Allergietests auf Rekwit sind eine Folge der Kreuzreaktion mit Beifuß, aber nicht Beweis für eine Rekwit-Allergie. Das ist nur ein Beispiel aus der Praxis. Ein Beifußallergiker mit einer Sellerieallergie, Sie sehen ja diese starke Reaktion auf Beifuß und die meistens dann etwas schwächere auf Rekwit. Hier auf der anderen Seite ein weiterer Fall. Und das ist etwas, dieser molekulare Ansatz, erst der ermöglicht zu entscheiden, wie häufig Rekwit-Pollenallergien tatsächlich in Europa sind. Das ist, ich greife jetzt nur eine Studie, eine kleine Studie aus Deutschland heraus. Auch hier wird schon behauptet, Rekwit ist ein wichtiges Allergen und wird immer wichtiger. Die tatsächliche Rekwit-Pollenbelastung in Deutschland ist aber sehr, sehr gering. Und diese Studie hat jetzt 74 Patienten mit einer Spätsommerpollinose herausgegriffen, hat dann mit Beifuß und Rekwit-Pollen Hauttests gemacht und hat auf diese Markerallergene getestet. Und was haben die gefunden? Die haben gefunden, dass 96% tatsächlich auf Beifuß sensibilisiert sind, aber immerhin auch 81%, also 60 von diesen 74 Patienten, waren auch auf Rekwit positiv. Wenn man aber jetzt das Markerallergen von Rekwit anschaut, dann sieht man, nur 6 davon, also insgesamt 10%, hatten tatsächlich eine echte Rekwit-Sensibilisierung. Alles andere ist reine Kreuzreaktivität. Das heißt, solange man nur mit Gesamtextrakten arbeitet, wird das Rekwit-Problem nicht korrekt erfasst und wird in vielen Fällen massiv überschätzt. Wie hier in diesem Fall, die tatsächliche Rekwit-Sensibilisierung ist nur 10% von dem, was Sie anfangs glauben. Aber es gibt natürlich die echten Rekwit-Allergiker und zum Schluss möchte ich aus diesem Grund auch ganz kurz noch etwas zur Immuntherapie sagen. Immuntherapien kann man auf klassische Weise auch mit Injektionstherapien bei Rekwit durchführen. Was aber neu ist oder was kommen wird, ist ebenfalls eine Tablette, so wie wir das schon von der Hausstaubmilbe und von den Birken gehört haben. Zu dieser Rekwit-Tablette gibt es insgesamt 4 Studien, und davon 2 Wirksamkeits- bzw. Dosisfindungsstudien, die schon vor einigen Jahren mehrheitlich in den Vereinigten Staaten durchgeführt wurden. Ich möchte nur ganz kurz 2 Diagramme aus diesen Studien zeigen, möchte Sie nicht länger damit langweilen, aber Sie sehen hier sehr schön, dass man einerseits im totalen kombinierten Symptomscore eine hochsignifikante Verbesserung, in diesem Fall um 27%, während der Peak, also während der Pollenspitzenbelastung, und das sind die Werte über die gesamte Pollenspitzenbelastung, Phase gerechnet auch um 26% eine Verbesserung bewirkt. Und auch hinsichtlich Medikamentenverbrauch sehen Sie eine signifikante Abnahme, einerseits bei den oralen Antihistaminika, bei den topischen Antihistaminika und bei den Steroiden. Auch die zweite Studie, das ist eine Studie, wo auch europäische Patienten inkludiert wurden, sehen Sie ein ähnliches Bild. Auch hier sehen Sie mit der höchsten Dosierung, die hier in grün gezeichnet ist, eine hochsignifikante Reduktion des Total Combined Symptom Score. Diese Regvit-Tablette wird bei uns unter dem Namen Ragvitzax, das ist ein bisschen ein Zungenbrecher, auf den Markt kommen. Ich will auf andere Details jetzt gar nicht so eingehen. Von den Nebenwirkungen her ist es sehr ähnlich wie in den anderen Studien. Es gibt praktisch ausschließlich diese oralen Nebenwirkungen, die allerdings bei manchen Patienten schon auch ernsthaft sein können und auch unter Umständen zu einem Therapieabbruch führen müssen. Die Anwendung dieser Tabletten ist sehr einfach, einmal täglich. Es gibt keine Aufdosierung und empfohlen wird die Therapie über 3 Jahre, so wie das auch für alle anderen bereits auf dem Markt befindlichen Präparate der Fall ist. Wenn ich ganz kurz zusammenfassen darf, Regvit, ein wichtiges allergieauslösendes Unkraut mit bedenklicher Ausbreitungstendenz. Es gibt auch einen messbaren Anstieg der Sensibilisierungsraten in Österreich. Trotzdem Regvit in seiner Gesamtbedeutung noch weit hinter vielen anderen Allergenen hinten nach. Wichtig sind auch diese geografischen Unterschiede, spielt eine Rolle bei uns im Wiener Raum, im Burgenland, aber in Salzburg und in Tirol ist es völlig unwichtig. Neu ist eben diese Immuntherapie in Tablettenform, die kommen wird. Wann genau sie kommen wird, weiß ich nicht. Das kann vielleicht Magister Herpel nachher noch sagen. Juni 2020. Aus meiner Sicht gibt es viele offene Fragen zur Regvit-Allergie. Vor allem fehlen größere epidemiologische Untersuchungen zu den individuellen Sensibilisierungsmustern mittels der von mir erwähnten molekularen Allergiediagnostik, sodass derzeit aus meiner Sicht die tatsächliche Zahl von therapiewürdigen echten Regvit-Allergien in Österreich und in Europa eigentlich nicht gut einzuschätzen ist. Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus